Deutschlandfunk Kultur heute.
Symbolische Fortschritte sind auch Fortschritte. Das sagt der deutsch-israelische Historiker Moshe Zuckermann. Und den hören wir gleich zur Frage nach der Anerkennung Palästinas als Staat. Eine umfangreiche Düsseldorfer Schau entdeckt Frauen als KünstlerInnen, die von der Akademie damals ferngehalten wurden im 19. Jahrhundert. Auch eine Anerkennung. Scheitern kann durchaus lächerlich sein, nicht nur tragisch. Zwei Bühnenwerke zeigen das. Dostojewskis Spieler in Bochum und Franz Kafkas Prozessroman als eine Art jiddisches Varieté-Tingeltangel am Berliner Ensemble. Und damit fangen wir gleich an. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Robert Schumanns Liederzyklus Dichterliebe mit dem berühmten Heine-Versen vom wunderschönen Monat Mai auf Jiddisch. Das ist kein Sakrileg. Dem Spötter, dem Kleruskritiker Heine hätte das bestimmt gefallen. In einer komischen Kafka-Revue für Herz und Hirn taucht das nämlich auf. Barry Kosky hat das als Regisseur am Berliner Ensemble herausgebracht und er ist ja bekannt für tiefgründigen Humor. Charleston tanzende Rabbiner mögen vielleicht nicht jedermanns Sache sein, aber vielleicht müssen wir uns Herrn K. weniger scheiternd, sondern vielleicht glücklich, versuchend vorstellen. K., ein talmudisches Tingeltangel über Kafka und dessen Prozessroman. Eberhard Spreng sah das.
Vor leerer, schwarzer Bühne steht ein Mensch im Pyjama. Im grellen Licht der Vorderbühne reibt er sich verwundert die Augen. Zwei fremde Kerle sind in seine Welt eingedrungen und erklären ihn für verhaftet. Was er verbrochen haben soll, erfährt er zu Beginn des berühmten Kafka-Romans nicht. Und eingesperrt wird Josef K. auch nicht.
Sie sind verhaftet, das ist richtig. Mehr weiß ich nicht. Ich nehme an, Sie werden jetzt wohl in die Bank gehen wollen, nicht?
In die Bank? Ich dachte, ich wäre verhaftet. Wie kann ich denn in die Bank, wenn ich doch verhaftet bin?
Katrin Welisch spielt den Bankprokuristen. Sie soll herausfinden, wo ihre Schuld liegen könnte. In einer rätselhaft verrückten Wirklichkeit und in einer Serie leicht absurder Dialoge mit der Vermieterin, der Zimmernachbarin, dem Onkel und vielen weiteren Figuren. Inneres Erleben und äußere Wirklichkeit vermischen sich in einem zunehmend bedrückenden Albtraum. Barry Kosky hat diese Literatur nun mit Kafkas jüdischem Hintergrund verbunden. Er inszeniert den Prozess als ein jiddisches Vaudeville, eine Revue mit Tanz und Gesang. Franz Kafka hatte in Prag seit 1911 immer wieder Aufführungen einer ostjüdischen Wandertheatergruppe besucht und im jiddischen Theater einen Wahrheitskern entdeckt, der ihm ansonsten, so Kosky, in der jüdischen Kultur gefehlt hatte. Dafür interessiert sich der Musiktheaterregisseur. Seine Aufführung mischt Passagen in deutscher, jiddischer und hebräischer Sprache. Das Hebräische ist vor allem präsent, wenn es darum geht, ein Instrument der Bestrafung ins Spiel zu bringen. Den grausamen Apparat aus Kafkas Erzählung in der Strafkolonie. Er tätowiert bekanntermaßen in einem blutigen Verfahren den Schuldspruch auf den Rücken des gefesselten Angeklagten. Für diese Blutschrift steht hier ein Bogen mit angedeuteten hebräischen Schriftzeichen. Das Gericht seinerseits könnte eine Synagoge sein mit zahllosen alten Schriften und Männern mit Streimel der jüdischen Pelzmütze.
Sie hätten vor einer Stunde und fünf Minuten erscheinen sollen.
Nein, das ist unfassbar.
Auch der Advokat Hult, im Roman ein höchst fraglicher Rechtsbeistand, ist hier repräsentiert durch eine jüdische Allegorie. Er ist ein Toraschrein, aus dem, skurril genug, einmal auch eine Gruppe tanzender Chassidim auf die Bühne springt. Je mehr sich das Geschehen dem bitteren Ende und dem mit gelangweilter Routine ausgeführten Mord an Josef K. nähert, umso dichter werden religiöse Zeichen, umso mehr verliert sich die Leichtigkeit. Schauspielerin Katrin Welisch, die ihren Parcours zwischen burlesker Ausgelassenheit und komischem Ernst absolviert, ergreift nun die Tora-Rollen und liest Kafkas berühmteste Metapher für die Lebensaussichtslosigkeit, den Text vor dem Gesetz. Ist denn nun keine Erlösung in Sicht im Reich von Barry Koskys jüdischer Metaphysik? Sein Gnadenerweis ist ein kleiner Witz im Toraschrein. Dessen Vorhang wird ein paar Mal auf- und zugezogen. Und einmal ist da plötzlich gar nichts mehr, außer der lächelnden Sopranistin Alma Sadeh.
Wenn alle Knospen springen,
Al-Masadi spielt Dora Diamant, die letzte Liebe des Schriftstellers. Deren Beziehung, der Aufenthalt an der Ostsee und später in Berlin begleiten Briefe und Robert Schumanns Zyklus Dichterliebe nach Texten von Heinrich Heine, die hier ins Jiddische übertragen sind. Sie sind in dieser Aufführung die leuchtende Herzkammer in einer metaphysisch verdüsterten Welt. In Berikoskis Kafka-Revue steht das jiddische Element für vitales Showbiz und ein Theater, das düstere metaphysische Fragen im Zauberstreich aus der Welt schaffen kann.
Buchstäblich tolles Theater. K. Rund um Kafkas Prozess am Berliner Ensemble, gesehen von Eberhard Spreng. Ihre Galerie Junge Kunst, Johanna Ey, die war um 1922 ein Mittelpunkt des jungen Rheinlands. Otto Dix malte sie 1924 wie eine Königin der Künstler, die Mutter Ey, eine Ikone der kunstsinnigen Rheinlande. Aber was war eigentlich davor? Gar nicht königlich ging nämlich die Kunstwelt und die weltberühmte Düsseldorfer Kunstakademie im 19. Jahrhundert mit Frauen und Malerinnen um. Die kamen, kurz gesagt, gar nicht vor, wurden an der Akademie gar nicht erst angenommen. Das zeigt die Ausstellung KünstlerInnen im Düsseldorfer Kunstpalast. Sie ist Ergebnis mehrjähriger Forschung und ebenso Material wie erkenntnisreich, befindet Anja Reinhardt.
Wer ins Museum geht, der sieht überall Frauen. Oft allerdings in den Bildern und nicht auf dem Namensschild neben dem Kunstwerk. Das demonstriert zu Beginn der umfangreichen Ausstellung Künstlerinnen das Gemälde des Malers Friedrich Boser, das eine Bilderschau der Düsseldorfer Künstler im Galeriesaal zeigt. Männer jeglichen Alters, in der Bildmitte eine Frauenfigur auf einem Ölbild. Eine Situation, die der prägende Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, Wilhelm von Schadow, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hatte. Stolz gab er zu Protokoll, die Frauen nun endgültig vom Akademiebetrieb ausgeschlossen zu haben.
Die Frauen sind sehr unterschiedlich eben damit umgegangen und haben ihre Wege dann eben trotzdem gefunden. Und das finde ich das Bemerkenswerte und was man einfach hervorheben muss. Also diese Netzwerke, die sie gefunden haben und die Wege, irgendwie doch überall auch dabei zu sein.
Sagt die Kuratorin der Schau, Katrin Dubois. Die Netzwerke bestanden aus privat organisierten Schulen und sie müssen gut funktioniert haben, denn für den hier gezeigten Zeitraum von etwa 1840 bis 1930 konnten 500 Künstlerinnen in Düsseldorf nachgewiesen werden, darunter viele aus Skandinavien, sowie Amalia Lindgren oder Christiane Schreiber.
Die sind wohl den Männern gefolgt, die hier nach Düsseldorf kamen, weil die Akademie eben einen fantastischen Ruf hatte, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Also es haben sich ja auch Vereine gegründet. Es gab also ein geselliges Leben, Möglichkeiten zum Austausch, Möglichkeiten auf andere Künstlerinnen eben auch zu treffen. Und das war ganz, ganz wichtig.
Denn was sich bis heute nicht geändert hat, ist der Spagat zwischen Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung. Das ist alles nochmal wichtig zu betonen, wenn man vor den fantastischen Bildern von Elisabeth Jerichau-Baumann steht, eine deutsch-dänische Malerin, die 9 Kinder hatte. Jerichau-Baumanns Umgang mit dem glitzernden Licht Süditaliens, ihr Gespür für spannungsreiche Szenerien oder Porträts, ihre teilweise auch ironische Kommentierung männlicher Erotikfantasien von nackten Meerjungfrauen, das ist unglaublich überraschend und dazu herausragend gemalt. Schimmernde Taftstoffe, eine schon halbleere Weinflasche und selbstbewusste Frauen, die den einzigen Mann in der Runde für die musikalische Unterhaltung verpflichten. Solche Szenerien sind in der Ausstellung mit 11 Räumen und 170 Bildern allerdings selten. Dafür gibt es viele Porträts, häusliche Szenen oder Stillleben. Katrin Dubois erklärt das auch mit der Erwartungshaltung der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
Dass natürlich man den Frauen dann zutraute, sich mehr hineinversetzen zu können in weibliche Dargestellte oder Protagonistinnen von Szenen, in Kinder und all diese häuslichen Szenen oder eben dann auch Blumenstillleben, alles, was so ein bisschen dekorativ war. Und das hat aber auch das Bild der Künstlerin stark geprägt und hat so ein bisschen, birgt so ein bisschen die Gefahr zu denken, das war alles, was sie gemacht haben. Und natürlich gab es eben auch andere und hatten viele eben auch vielfältigere Oeuvres.
Letztlich war es auch von der jeweils persönlichen Lebenssituation abhängig. Künstlerinnen, die finanziell unabhängig waren, konnten in der Motivauswahl mutiger sein als die, die damit Geld verdienen mussten. Einige waren mit Künstlern oder Kunsthistorikern verheiratet, was in den meisten Fällen ebenfalls ein freieres Arbeiten ermöglichte. Und wie eigentlich immer in den Ausstellungen zu Künstlerinnen der letzten Jahre, wird auch hier deutlich, dass nicht wenige von ihnen zu Lebzeiten durchaus wahrgenommen wurden, dann aber durch das Raster des männlich dominierten und definierten Kanons der Kunstgeschichte fielen. Bei einigen der hier gezeigten Arbeiten allerdings auch zu Recht. Die Qualität der ausgestellten Bilder variiert stark. Harmlose Historienszenen oder impressionistische Versuchsbilder wird man getrost vergessen können. Dennoch, die Forschungsleistung von Catherine Dubois und ihrem Team wird vermutlich Standards setzen, weil sie nicht nur den kunsthistorischen Blick erweitert, sondern auch den sozialhistorischen. Denn
ich hatte vorhin gesprochen davon, dass auch die Maler sich hier in der Stadt gewehrt haben dagegen, dass die Akademie sich öffnet für Frauen oder dass da Alternativen geboten wurden. Und das hat einfach Chancen versperrt. Man hat hier eben keine Damenmalschule oder sowas gegründet, die Leute hier gehalten hätte, die einfach wirklich gut waren und die dann nach München, nach Berlin, nach Paris, wo auch immer hingegangen sind.
Catherine Dubois, Kuratorin der Ausstellung Künstlerinnen im Kunstpalast Düsseldorf, am Ende des Beitrags von Anja Reinhardt. Die Polizei spricht von 60.000, die Veranstalter von 100.000 Teilnehmern beim Pro-Palästina-Protest in Berlin gestern. Diese Woche haben die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Australien, Kanada und anderen Ländern bedingungslos einen palästinensischen Staat anerkannt. Das sagte Israels Premier Netanyahu bei der UN-Vollversammlung am letzten Freitag. Das sei, so der israelische Premier, ein Zeichen der Schande. Unterdessen wächst der internationale Druck auch auf die deutsche Regierung. Denn auch Symbolpolitik ist Politik. Moshe Zuckermann ist emeritierter Professor für deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv und ihn habe ich fragen können, ist es nicht leichtfertig, ja sogar bequem, einen Staat Palästina anzuerkennen, der doch gar keiner ist, weder Staatsgebiet hat, noch Staatsvolk, noch Staatsgewalt und zweitens auch den Terror dadurch zu belohnen?
Über die Terrorfrage müssen wir gesondert reden. Erstmal zu Ihrer ersten Frage, so wie Sie es schon in der Anmoderation gesagt haben, Symbolpolitik ist auch Politik. Gemessen daran, dass Israel die Gründung eines palästinensischen Staates schon seit Jahrzehnten verhindert, und zwar strukturell verhindert durch die Besiedlung. Ich rede nicht nur von der Diplomatie, sondern die materiellen Bedingungen für einen solchen Staat verhindert, ist allein schon die Tatsache, dass man jetzt überhaupt anfängt, wieder über einen palästinensischen Staat beziehungsweise über die Zwei-Staaten-Lösung zu reden, ein kleiner Fortschritt. Das ist nur ein symbolischer Fortschritt, aber immerhin der. Denn was Netanyahu im Grunde genommen in den letzten 16, 17 Jahren seiner mehreren Regierungs- oder Amtsperioden bestrebt war zu machen, war die Palästinenserfrage bzw. die Zwei-Staaten-Lösung von der nationalen wie auch von der internationalen Tagesordnung einfach wegzufegen. Und da hat sich in letzter Zeit etwas geregt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unmittelbar mit diesem Krieg zusammenhängt, aber da hat sich etwas geregt im Moment, das eben in dem gemündet ist, was Sie gerade beschrieben haben. Es gibt jetzt nicht nur irgendwelche arabische Staaten, da hat man sowieso nie das Problem damit gehabt, sondern europäische Staaten, führende europäische Staaten haben sich jetzt dazu bekannt, einen palästinensischen Staat zu begründen. Hat das natürlich noch keine praktische Bedeutung. Das hat nur eben die praktische Bedeutung auf der symbolischen Ebene. Denn, wie ich schon vorhin sagte, es gibt im Moment keine Möglichkeit, nicht nur von der Zustimmung Israels her, sondern auch von den materiellen Bedingungen, keine Möglichkeit, einen palästinensischen Staat zu gründen. Denn woher, bitteschön, soll das Territorium herkommen, auf dem dieser Staat entstehen soll? Israel hat ja durch seine Besiedlungspolitik dafür gesorgt, dass ein solcher Staat verhindert wird, was Israel auch will. Da kann Netanyahu in der Vergangenheit und heute gesagt haben, was er will. Man wollte einfach einen palästinensischen Staat verhindern. Und das hat man eben auch durch die materielle Besiedlung des Westjordanlands gemacht. Sie sagen also, das ist ein Preis oder irgendwie, dass man dem Terror einen Preis gibt. Es geht doch dabei nicht um Hamas, es geht dabei nicht um den 7. Oktober, sondern es geht darum, dass wenn wir heute in irgendeiner Weise noch eine Zukunft für diese Region, also für die Nahostregion und den israelisch-palästinensischen Konflikt haben wollen, müssen wir anfangen, politisch zu denken und müssen wir anfangen, in einer Richtung der Versöhnung, noch lange bevor ich von einem Frieden rede, aber von allein von der politischen Möglichkeiten, einen solchen Anfang zu diskutieren. Und das ist dann keine Frage des Preises an die Hamas, sondern das ist eben eine Frage der Notwendigkeit, der Lebensnotwendigkeit, nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für meine Begriffe, auch für die Israelis.
Professor Zuckermann, die Demonstranten in Berlin forderten unter anderem den sofortigen Stopp deutscher Waffenexporte an Israel, Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie die EU-Sanktionen auch gegen Israel. Die deutsche Bundesregierung zögert noch, der Druck wird größer. Auch die frühere SPD-Innenministerin Faeser widerspricht ihrem eigenen außenpolitischen Sprecher. Deutschland solle sich nicht an Sanktionen beteiligen und im Assoziierungsvertrag nicht aussteigen. Meine Frage an Sie auf den Kopf zugefragt. Wie denken Sie darüber? Kann sich Deutschland der Druck weiter entziehen oder anders gesagt die Ablehnung aufrechterhalten?
Schauen Sie, wenn wir gerade von Europa geredet haben, ist es eine Oper. Eine ganz andere Oper ist es mit Deutschland. Aber Sie wissen ja genau warum, weil es gar nicht irgendwie um das real Notwendige geht. Nämlich die Tatsache, dass man aufhören muss, eben die Kriegsverbrechen von Israel im Gazastreifen zu stoppen. Und das müsste dann irgendwie einhergehen mit Waffenstopp und so weiter. Sondern weil da etwas ganz anderes reinkommt, nämlich die deutsch-jüdische Vergangenheit und die Tatsache, dass das die Grundlage der deutschen Politik seit zu Beginn der 50er Jahre, gleich nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, war das ja im Grunde genommen die Grundpolitik. Israel darf nicht kritisiert werden, Israel darf nicht bestraft werden, es dürfen keine Sanktionen gegen Israel ausgesprochen werden. Es gab Zeiten in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo man das noch irgendwie akzeptieren konnte, aber es sind ja längst nicht mehr diese Zeiten. Wir leben heute in einer Zeit, wo jeder, der aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, meint noch damit, Israel noch irgendwie einen Gefallen zu tun, beziehungsweise Israel zu beschützen, sich schon darin täuscht, dass das Land, das israelische Land, ich rede schon gar nicht davon, was man irgendwie den Palästinensern antut oder was man an denen verbricht, dass das israelische Land im Grunde genommen jetzt zugrunde geht. Und Deutschland tut Israel überhaupt keinen Gefallen, wenn es sozusagen mit, wenn ich das mal jetzt auf Ihren Kopf zusagen darf, mit Bezug auf Auschwitz, dann meint ihr weiterhin Waffen liefern zu sollen, beziehungsweise ist er nicht zu kritisieren. So gesehen meine ich, es wird höchste Zeit, dass Deutschland wieder anfängt, sich dem anzuschließen, was sich anfängt abzuzeichnen in Europa, dass man sagt, der Nahostkonflikt muss politisch gelöst werden. Aber ich fürchte sehr, dass das in Deutschland noch lange nicht der Fall ist. Der Druck der mit noch so großen Demonstrationen wird nicht so stark sein, dass Deutschland seine Politik, wie sie ungefähr seit 50, 60 Jahren schon, im Grunde genommen seit 1952 schon, mehr oder weniger sich angeeignet hat. Ich glaube nicht, dass das sich so schnell verändern wird. Ich wünschte mir, dass dem der Fall wäre.
Aber ist der Effekt nicht, was wir gegenwärtig beobachten, dass, so hat es mir Nathan Schneider mal gesagt, dass Gegnerschaft gegenüber Israel jetzt viel leichter fällt. Sehr salopp gesagt, man könnte ja sagen, bitteschön, da seht ihr es ja, die Juden sind auch nicht besser, jetzt sind aus Verfolgten Verfolger geworden. Haben wir es doch immer gewusst.
Wir müssen aufhören, in diesen Kategorien zu reden, denn im Grunde genommen ist das, was, wenn man den Vergleich gemacht haben, dass Juden genauso schlimm wie die Nazis sind, ist das im Grunde genommen nicht nur historisch falsch, sondern im Grunde genommen auch überhaupt nicht effektiv für das, was man erreichen will. Wir müssen anfangen, in Begriffen zu denken, nicht, ob das jetzt irgendwie opportun ist, diesen Schritt sozusagen zu hinterfragen, dass man diesen Vergleich macht, sondern sagen, es ist eine Notwendigkeit, dass man anfängt, anders darüber zu denken, in Deutschland anfängt, darüber zu reden, aus dem ganz einfachen Grund, weil es notwendig wird, dass im Nahost sich etwas abspielt und nicht in Berlin. Verstehen Sie, Sie geben mir das Beispiel von einem Druck von Deutschen auf die Bundesregierung. Es geht dabei, wollen wir es nicht vergessen, dass im Moment ein mörderischer Krieg im Gazastreifen stattfindet. Und wie ich schon vorhin sagte, und Israel übrigens unter Netanyahu wirklich dabei ist, seine eigene Raison d'être mehr oder weniger an ihr Ende zu führen. Es ist ja im Grunde genommen so, dass Israel mit dem Land, das mit dem Anspruch in die Welt gekommen ist, 1948, gar nichts mehr gemein hat.
Glauben Sie, dass die Idee einer Konföderation oder eine schon totgeglaubte Zwei-Staaten-Lösung wieder Auftrieb erfährt, wiederbelebt wird?
Ja, aber darüber reden wir ja die ganze Zeit. Ich meine, auf der einen Seite gibt es ja eine bestimmte Bewegung, sogar auch in Deutschland gibt es eine bestimmte Bewegung, aber ganz gewiss gibt es in Europa eine bestimmte Bewegung. Ich muss übrigens sagen, die Tatsache, dass es zu einer Divergenz zwischen Trump und Europa gekommen ist, lässt auch heute die europäischen Politiker, die Staatsmänner, eigenständige denken. Also die Abhängigkeit von Amerika ist mehr oder weniger auch geschwächt worden. Ja, ich bin der Meinung, dass das unbedingt notwendig ist und sei es auf der symbolischen Ebene wieder zu beleben. Real sehe ich im Moment aber keine Möglichkeit, diese Idee der Zwei-Staaten-Lösung von Konföderationen brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Das wollen weder die Palästinenser noch die Israelis im Moment. Aber die Zwei-Staaten-Lösung wäre ja die Lösung, die anzupeilen wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht sehe, wie das im Moment von den realen, objektiven Bedingungen her verwirklichbar wäre. Aber es ist gut, dass man anfängt, darüber wieder zu reden.
Sagt Historiker Moshe Zuckermann über symbolische Fortschritte und die Anerkennung Palästinas als Staat. Fjodor Dostojewski, das ist einer der Lieblingsautoren des Bochumer Schauspielintendanten Johann Simons. Die Brüder Karamassow, die hat er vor 2 Jahren als 7-stündiges Theater inszeniert für den Roman Der Idiot. Da brauchte er in Hamburg nur noch 4 und nun reichten ihm 2 Stunden für Spieler. Der Roman heißt eigentlich Der Spieler, aber der Artikel fehlt in der Bochumer Fassung. Vielleicht ein Indiz dafür, dass es eben nicht nur um die Hauptfigur geht, sondern ein Gesellschaftsporträt. Stefan Keim war bei der Premiere in Bochum.
Roulettenburg. Eine Stadt dieses Namens gibt es nicht. Vielleicht ist Wiesbaden gemeint, wo Fjodor Dostojewski selbst der Verführung des Spiels erlag. Im Bühnenbild von Johannes Schütz ist Roulettenburg ein abstrakter Ort, in dem sich passend zum Namen alles dreht. 6 einzelne Wände, deren eine Seite schwarz und die andere weiß ist, und die runde Spielfläche in der Mitte, um die eine rote Kugel rollt, wenn es zur Sache geht, wenn Roulette gespielt wird.
36.
Sie schlägt sogar mit der Faust auf den Tisch. Verdammt will ich sein. Ich setze so lange, bis dieses dämliche Zero fällt.
27.
Bei diesem Komplett klappt ja nie was. Setz 2 Goldstücke auf einmal.
Eine reiche Frau verjubelt ihr Vermögen am Spieltisch. Entsetzt schauen die Spielerinnen und Spieler zu, denn sie ist die Erbtante, von der sie die Lösung ihrer finanziellen Probleme erwarten. In diese Gesellschaft gerät der junge, unerfahrene Russe Alexei Ivanovich. Er verliebt sich in eine von ihnen, muss aber schnell erkennen, dass auch die junge Polina keine andere Wahl hat, als sich dem Wertesystem ihrer Umgebung anzupassen. Vielleicht will sie auch gar nichts anderes.
Ich brauche Geld und zwar schnell. Kostet es, was es wolle, sonst bin ich erledigt.
Die Spielerinnen und Spieler kommen aus verschiedenen Ländern Europas. Ein ehemaliger General ist dabei, verarmte Adlige, Lebenskünstler. Dazwischen wirkt der Hauslehrer Alexei wie ein Fremdkörper. Er weiß nicht, wie er sich in dieser fremden Klasse bewegen soll, wirkt immer etwas linkisch und peinlich.
General, wollen Sie mich vielleicht mit dem Marquis bekannt machen?
Das fällt mir im Traum nicht ein, das ist ein Marquis.
Regisseur Johann Simons hat die Rolle der Hauptfigur Alexei doppelt besetzt. Viktor Eidens und Alexander Wertmann sind gleich gekleidet und tragen als einzige im Ensemble Masken vor den Gesichtern, die Dostojewski ähneln. Der eine Alexei sitzt meist etwas abseits und schreibt mit, was passiert, der andere bewegt sich mitten im Geschehen. Sie stehen für den Schriftsteller, der autobiografische Erlebnisse in seinen Roman einfließen lässt, und sein alter Ego, die Romanfigur. Alexei wagt schließlich mit seinem wenigen Geld ein Spiel, in dem er die Regeln der Roulette-Profis missachtet, naiv seinen Gefühlen gehorcht und damit Glück hat.
Mein ganzes Leben steht auf dem Spiel. Rouge, ruft der Croupier. Und ein Stein fällt mir vom Herzen. Ich bekomme Checks ausgezahlt.
Dostojewski hat eine starke Geschichte zwischen Drama und Groteske geschrieben, häufig verfilmt. Es gibt den Spieler auch als Oper von Prokofjew. Johann Simons will mit seiner Bochumer Inszenierung die politische Gegenwart kommentieren, eine Gruppe von mächtigen Zockern zeigen, die gewissenlos mit den Finanzen jonglieren. Sie haben zwar stets Angst vor dem Bankrott, Aber auch wenn sie alles verlieren, ändert sich in ihrem Luxusleben eigentlich nichts. Konkreter wird der Abend allerdings nicht. Durchzogen von Popsongs hat die Inszenierung einige witzige Momente. Stefan Hunstein spielt den grenzdebilen General, stets am Rande des Zusammenbruchs mit perfekt gesetzten, perfiden Pointen.
Das ist ja nur mein Stiefkind, das ist ja meine Stieftochter. Wo sind eigentlich meine beiden leiblichen Kinder, meine beiden Mischa und...
Doch es gibt auch viel grobes Zeigefingertheater und überflüssiges Gebrüll. Weil alle Mikroports tragen, verlieren die Stimmen in der Abmischung ihre Individualität und werden manchmal zu einem Klangbrei. Ein feinerer psychologischerer Ansatz wäre interessanter gewesen. Es bleibt unklar, was die Menschen in dieses Zockerdasein treibt, das niemandem von ihnen Glück bringt, warum sie alle Ziele im Leben durch den Popanz Geld ersetzen. Dostojewskis Gesellschaftskritik aus dem 19. Jahrhundert taugt zwar prinzipiell als Parabel auf die Gegenwart, aber sie bleibt eben doch sehr allgemein. Hinter der Groteske die Tragik zu entdecken, den Schmerz hinter dem Lachen zu erforschen und vielleicht nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich mehr Gegenwart in die Geschichte zu bringen, könnte die Aufführung präziser und politischer machen. So bleibt Spieler in Bochum ein weitgehend unterhaltsamer, aber auch oberflächlicher Theaterabend.
Sagt und meint Stefan Keim. Beim Filmfestival San Sebastian wurden gestern Abend die Preise vergeben. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Nicole Strecker.
Ja, den Hauptpreis, die Goldene Muschel, bekam der spanische Film Los Domingos von Regisseurin Alauda Ruiz de Azúa. Er erzählt die Geschichte einer 17-Jährigen, die sich entschließt, Nonne zu werden. Die Silberne Muschel für die beste Regie erhielt der Belgier Jean-Jean Lafosse für seinen Film Sechs Tage im Frühling. Den Preis für die besten Hauptdarsteller teilen sich der Spanier José Ramón Zorros und die Chinesin Zhao Xiahong. Während des Festivals gab es immer wieder Proteste gegen das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen. Auch während der Abschlussgala waren palästinensische Fahnen zu sehen. Mehrere Preisträger erinnerten an die humanitäre Katastrophe und fast alle trugen einen Button mit der Aufschrift »Genozid stoppen«. Der Bariton Franz Grundheber ist tot. Hier hören wir ihn als Verdis Rigoletto. »1966 debütierte Franz Grundheber an der Hamburger Staatsoper und blieb dort 18 Jahre lang. Ab den 80er Jahren tourte er auch international, sang an der Scala, der Wiener Staatsoper, Covent Garden. Grundheber war berühmt für seine Technik und seine enorme Bühnenpräsenz. Außerdem verfügte er über ein außergewöhnliches Repertoire, sang sowohl die zentralen Partien von Verdi wie auch von Wagner-Opern oder Alban Berg. Er selbst sagte einmal:
Es gibt Stimmen, die lauter sind als meine, dramatischer klingen als meine, aber für mich war es immer wichtig, mit allen Farben und Schattierungen, die ich meiner Stimme abgewinnen kann, eine Geschichte zu erzählen.
Gestern ist Franz Grundheber an seinem 88. Geburtstag gestorben. Und auch der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg ist tot. Er war einer der bedeutendsten Spezialisten für die deutsche Grammatik. 1996 zählte er zu den Gegnern der Rechtschreibreform. Auch spätere Forderungen, das Gendern zu verordnen, sah er kritisch. Wie überhaupt jeden Versuch, der Sprache gewissermaßen eine Theorie überzustülpen. Er plädierte stattdessen dafür, abzuwarten, bis sich Verwendungsweisen mehrheitlich durchsetzen. Jetzt ist Peter Eisenberg mit 85 Jahren gestorben. Und wir haben es gestern gemeldet, der legendäre Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller ist mit 103 Jahren gestorben. Heute würdigt ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Vorbild einer ganzen Generation von Fernsehjournalisten. Sein Leben und Werk stehe beispielhaft für die Kraft der Versöhnung, sagte Steinmeier. In Deutschlandfunk Kultur erinnert der amerikanisch-österreichische Schriftsteller Peter Stefan Jung an Trollers Gabe des sensiblen Porträts.
Er war ein unendlicher Meister des Interviews und des Menschenbeobachtens und ihnen alles herauskitzelns.
Würdigungen zum Tod von Georg Stefan Troller waren das in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker. Am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns wie gewohnt die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Dort hören Sie unter anderem, dass die Debatte um die Drohnenabschüsse weitergeht. Ihnen einen guten Abend.